Es freut mich, dass wir unser Thema über die Familie fortsetzen können. Und die heutige Überschrift ist gläubige Familien. Das heißt, wir haben gesehen, dass Gott ursprünglich vorhatte, eine Familie zu haben, die nie aufhört, die immer aus seiner Liebe lebt und die für alle Ewigkeit wirkt, so wie er sie gemacht hatte, dass sie wirkt. Aber sie wurde ungläubig, die Familie. Das heißt, der Mensch hat sein Vertrauen von Gott weggenommen. Das ist Unglauben, das ist die Sünde. Und da die Menschen ihren Stecker sozusagen des Vertrauens aus Gott herausgeholt haben, wurden sie innerlich verändert. Und jetzt wird die Familie ein Ort, wo man voneinander lebt, wo es nicht mehr um Gott geht, sondern um mich selbst, wo die Quelle die Menschen und der Böse ist, wo ich zusammenkomme, um mein Bedürfnis quasi zu stillen. Und heute nimmt die Ehe ein jähes Ende durch körperliche Gewalt, durch Ehebruch und bei manchen auch durch den Tod. Eine ungläubige Familie macht die Bedürfnisse zum Zweck. In einer ungläubigen Familie wird aus einem Miteinander ein Voneinander. Das ist der Unterschied zwischen einer gläubigen und einer ungläubigen Familie. Wir haben letztes Mal versucht zu erklären, die Grundlagen dieses Universums und die Grundlagen des Gesetzes, weil ich dafür halte, dass es eines der entscheidendsten Fragen ist: Hat das Gesetz Kraft? Wie funktioniert denn die Aufnahme durch den Glauben der Kraft Gottes oder der Liebe Gottes? So lasst uns das nochmal klar und deutlich machen, damit wir auch verstehen den Unterschied zwischen einer gläubigen Familie und einer nichtgläubigen Familie. Gott ist der Schöpfer, der Gesetzgeber. Er hat alles geschaffen. Und da nichts aus sich selbst existieren kann, hat er alles und ein Grundgesetz getan und unter Nebengesetze getan, wo alles abhängig ist von Zeit, Temperatur, Länge, Stoffmenge, Masse, Lichtintensität und elektrischem Strom. So, Gott hat alles unter diese Gesetze gemacht, damit sie das Geschöpf ausübt. Die Frage ist nun, wenn das Geschöpf das Gesetz bricht, wer macht denn den Effekt oder die Folge? Das Gesetz oder der Schöpfer? Und wir haben gesehen letztes Mal, dass Gesetze kraftlos sind. Sie sind nur Kanäle, durch welche Gott seine Kraft steuert und durch welche alles, was er gemacht hat, quasi seine Ordnung behält. Und alle Wesen, die er gemacht hat, vom kleinsten Element bis zum höchsten Geist, ist da und ist mit verantwortlich, mit Benutzer dieser göttlichen Kraft, die Gott über das Gesetz ausübt, um sie umzusetzen und weiterzugeben. So möchte ich ein paar Zitate lesen aus den Fußspuren des großen Artes hier, 422.1. Gott ist ständig beschäftigt, die Dinge, welche er gemacht hat, zu erhalten und sie als seine Diener zu gebrauchen. Er wirkt durch die Gesetze der Natur und gebraucht sie als seine Werkzeuge. Und ein Werkzeug ist ein Kanal. Ihre Tätigkeit beruht nicht auf eigener Kraft. Das ist mir wichtig zu verstehen. Das Gesetz ist kraftlos. Die Effekte sind nicht Folge des Gesetzes, des Haltens oder des Brechens des Gesetzes, sondern der Kraft Gottes. Die Natur bezeugt in allen ihren Werken die Gegenwart und das tätige Mitwirken eines intelligenten, göttlichen Wesens, welches alle Dinge nach seinem Willen lenkt. Wie viele Dinge? Alle Dinge nach seinem Willen lenkt. Nicht durch eine innenwohnende eigene Kraft bringt die Erde Jahr für Jahr ihre Reichtümer hervor und setzt ihren Lauf um die Sonne fort. Die Hand des Unendlichen ist beständig beschäftigt, diesen Planeten zu leiten. Es ist Gottes fortwährend ausgeübte Kraft, welche die Erde in ihrer Umdrehung in richtiger Lage erhält. Gott lässt die Sonne am Himmel aufgehen, er öffnet die Fenster des Himmels und gibt Regen. Das heißt, das System läuft nicht einfach, weil Gott es gemacht hat zum Laufen. Er muss es ständig versorgen mit der Kraft, die dann die Sonne nimmt und weitergibt, die dann die Erde nimmt und weitergibt. So die Versorgung mit der Kraft über seine Gesetze ist immer Gottes aktives Handeln. So schauen wir noch zwei Zitate an. Nicht infolge eines Mechanismus, der einmal in Bewegung gesetzt, nun seine Arbeit beständig fortführt, schlagen die Pulse und ein Atemzug folgt dem anderen. Hier geht es um den Mensch, um das menschliche Wesen. In Gott leben, weben und sind wir, hat der Paulus geschrieben. Das schlagende Herz, der klopfende Puls, jeder Nerv und jeder Muskel in dem menschlichen Organismus wird durch die Macht eines stets gegenwärtigen Gottes in Ordnung und Tätigkeit gehalten. Das heißt, wir üben zwar, wir sind mitbeteiligt, um von Gott zu nehmen und seine Mittel und Kraft zu benutzen, aber letztendlich hat er ja durch die Kraft, die wir nehmen, das ja seine Kraft ist, immer die Kontrolle und die Wirkung ist in seinen Händen. Es ist seine Macht, welche die Vegetation hervorruft, jedes Blatt erscheinen lässt, jede Blume zum Blühen bringt, jede Frucht entwickelt. Wenn das so ist, dass alle Wirkungen oder Effekte nicht auf Folge des Gesetzes sind, sondern Folge der Kraft Gottes sind, dann ist auch, das heißt, dann sind die Folgen der Übertretung aller Gesetze nicht in der Gesetzesmacht, sondern unter Gottes Kontrolle. Als der Mensch das Gesetz brach, als die Familie ungläubig wurde, da hatte wer denn jetzt die Kraft über die Menschen? Die Menschen hatten ihre eigene Verantwortung, sie haben sich entkoppelt von Gott. Aber wer hat denn den Effekt in seiner Hand für das, was folgen soll? Das hat nur Gott in der Hand. Nicht der Mensch, nicht der Übertreter des Gesetzes. Er ist ja machtlos. Er nimmt Gottes Macht, aber er verwendet sie in der falschen Art und Weise. Und somit ist er ein Brecher des Gesetzes. Aber wie das, was das zur Folge hat, ist immer Gottes Wirken. Fangen wir gleich an, als der Mensch gesündigt hat. Hat Gott die Folgen des Sündenfalles festgelegt? Er hat sie aus dem Garten Eden getan. Er hat gesagt, jetzt werden Dornen und Disteln wachsen. Jetzt wird dein Verlangen, hat er der Frau gesagt, ständig nach deinem Mann sein und er wird über dich herrschen. Und mit Schmerzen wirst du gebären. Wer hat denn diese Folgen festgelegt? Hat der Mensch sich sie ausgesucht? Sind sie natürliche Folgen? Es gibt keine natürliche Folgen, wenn es stimmt, dass Gott durch seine Gesetze seine Kraft nur steuert. Wenn die Gesetze nur Werkzeuge sind und es immer seine Kraft ist, die aktiv ist, in der in der Funktion des ganzen Universums, dann setzt er alle Konsequenzen fest. Da ist der Kain. Er bringt den Abel um. Obwohl es bis dahin noch nie einen Tod gegeben hat, Muss er das sehen? Und er sagt, jetzt habe ich etwas getan, was Gott mir nie verzeihen kann, und jeder, der mich findet, wird mich töten. Gott macht ein Zeichen an Kain und sagt, niemand darf dich berühren. So, es kann nicht sein, dass das Gesetz die Folge bestimmt. Weil wenn wir das verstehen, dass Gottes Kraft immer aktiv ist, in jeder Aktion, die ich tue, oder beim Wachstum der Blumen oder was auch immer, dann ist klar, dass nicht das Gesetz es ist, sondern Gottes Kraft, die sowohl das Halten des Gesetzes fördert, als auch das Brechen des Gesetzes. Dass Gott immer die Folgen selbst festlegt, ist, ich hoffe doch, eindeutig zu sehen. Und das ist eine gute Botschaft, weil wir wissen, dass Gott alle Konsequenzen immer zum Guten des Menschen einsetzt. Und am großen Tage des Gerichts wird jeder Mensch sich vor Gott beugen und wird sehen, dass Gott nie die Kraft, die er über das Gesetz ausgeübt hat, zu Ungunsten des Gesetzesübertreters benutzt hat. Wir haben eine interessante Geschichte des Königs David in 1. Chronik, Kapitel 21. Und es steht hier, und Satan stund wieder Israel und reizte David, dass er Israel zählen solle. Warum musste David Israel zählen? Um was ging es? Um Gottes Ehre oder um seine? Wieso wollte er statistisch wissen? Joab warnt ihn und sagt, was ist mit dir los? Aber David, wie er so war, war entschlossen. Und er zählt das Volk. Lässt Gott diesen Ausbruch des Stolzes, der Übertretung des Gesetzes, ungeahndet, ohne Konsequenz? Aber interessant ist, dass er dem David drei Möglichkeiten anbietet. Das heißt, wer legt die Konsequenz fest? Vers 9. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach: Geh hin, rede mit David und sprich. So spricht der Herr: Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir der eins, dass ich es dir tue. Und da Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht der Herr: Erwähle dir entweder 3 Jahre Teuerung oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, das dich ergreife. Oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pestilenz im Lande, das der Engel des Herrn verderbe in allen Grenzen Israels. So siehe nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Und wir wissen, dass der David sagt, ich wähle das Letzte lieber in die Hand Gottes fallen. Nun, auch Gott würde ihn in die Hand der Feinde oder, hier wie es steht, die 3 Jahre Teuerung bringen. So, es ist ganz egal, welche Konsequenz auf die Übertretung folgt. Sie ist nicht natürlich, sie ist unter Gottes Kontrolle. Und das können wir durch die ganze Schrift sehen. Es wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Es wäre ja schlimm, wenn der Gesetzesbrecher sich die Folge selbst zufügen würde. Dann wäre es ja nicht die Kraft Gottes, die durch das Gesetz wirkt. Dann hätte Gott dieses Universum nicht in seiner Hand. Aber für mich ist das sehr, sehr erfreulich zu wissen, dass jede Übertretung die Konsequenz in Gottes Hand ist, nicht in meiner. bin diese Woche gestürzt. Ich ging am Rande eines Grabens auf der Straße. Rechts war der Verkehr, links war der Graben. Und meine Begleitperson ging im Graben. Es war kein Wasser, nur ein bisschen Wasser drin. Und ich ging auf diesem schmalen Pfad und dachte, ich gehe gut. Und schaue dabei auf mein Handy. Und trete mit meinem linken Fuß ein bisschen an den Rand, wo der Graben beginnt. Und ich stürze. Und ich komme natürlich an auf den Bauch, aber da der Graben ja so ist, überdrehe ich mich und lande auf dem Bauch im Graben. Mit dem Handy in der Hand, die Uhr geht kaputt, ich werde verletzt. Aber ich bin unaufmerksam. Ich breche, wenn man so will, das Gesetz. Aber wie ich ankomme auf dem Boden und was ich mir dabei verletze, ist immer unter Gottes Führung. Das ist sehr, sehr beruhigend. Egal, was ich tue Falsches, ich tue es ja häufig. Es kommt keine Krankheit in mein Leben, keine Dysfunktion meines Körpers, ohne dass es Gottes Kraft wirkt. Ich bin derjenige, der das Falsche tut. Aber die Wirkung, die Effekte sind in Gottes Hand. Deshalb wird er zeigen, durch die Geschichte einem jeden einzelnen Menschen, dass er nie den Gesetzesbruch, den er vornahm, zu seinen Ungunsten, sondern zu seinen Gunsten angewendet hat. Auch diese 3 Tage Pest, wo 70.000 Menschen sterben, wird Gott zeigen, dass sie zugunsten des Volkes war und zugunsten aller Beteiligten und aller, die es danach lesen, die Geschichte. Weil der Mensch muss wissen, wenn ich auf dem schmalen Pfad gehe und nicht aufmerksam bin, dann hat das Konsequenzen. Wenn es keine gäbe, dann hätte der Mensch auch keine Verantwortung für das, was er tut. David hatte es. Und Gott musste eingreifen, musste zeigen, schau, was hat es dir genutzt, diese Anzahl von Menschen? Wir Menschen mögen uns rühmen mit der Anzahl, wie viele wir haben in unseren Kirchen oder wie viele Glieder oder wie viele Menschen wir schon, ich weiß nicht, gesprochen oder getroffen haben. Es mag unseren Stolz hervorbringen. Aber was hat es ihm gebracht, dass dann so viele Menschen sterben müssen? Nun, da es ja Gottes Kinder sind, und Gott mit jedem so umgeht, dass ihm am Tage des Gerichts auch der jetzt von der Plage gestirbt, ihm eine Antwort geben kann, können wir alle beruhigt sein. Aber der Mensch in seinem Irrtum kommt jetzt und sagt, na ja, aber das waren doch unschuldige Menschen. Weiß ich's? Ich würde es wieder aus der falschen Identität tun und sagen, ich muss die Konsequenz bestimmen. Woher weiß ich, wen und warum Gott unter diese Konsequenz tut? Und wen tut er denn letztendlich unter die Konsequenz? Ist es nicht sich selbst? Ist nicht Gott derjenige, der allein das Leid dieser Welt trägt und empfindet? Jemand sagte mir diese Woche, dass jetzt neben allen schweren Dingen auch noch das Pferd verletzt wurde und jetzt muss sie das Pferd pflegen. Und ich schrieb zurück und sagte, wessen Pferd ist es? Und wer leidet denn am meisten an der Verletzung des Pferdes? Wenn Gott alle Dinge lenkt über seine Gesetze und wenn alles zu ihm zurückkehrt, was auf seiner Schöpfung passiert, dann ist Gott, der am meisten leidet. Aber er ist willig zu leiden und er wird zeigen, dass nicht wir es sind, die Opfer sind, sondern er wird zeigen, dass er es ist, der am meisten gelitten hat unter den Folgen. Weil es ist ja nicht unser Leben, es ist nicht unser Sein, es ist doch seines, was kaputt geht durch unser Handeln. Es ist doch sein Körper, den ich geschädigt habe. Ja, ich empfinde es mit. Aber wir müssen doch verstehen, wir sind Gottes kostbares Geschöpf. Und er leidet, aber er muss dieses Leid durchgehen mit uns, um uns aus der Not zu befreien. Deshalb sollten wir uns nicht an Gott wenden und denken, Gott, warum gibst du eine Konsequenz? Die Konsequenz spürt er als erstes. Und er würde am liebsten keine geben. Aber um David zu retten, um das Volk zu retten, muss er Konsequenzen geben. Das muss er tun, auch wenn es ihn am meisten wehtut und verletzt. Würden wir die Liebe Gottes kennen, würden wir wissen, wie er mit uns verbunden ist, so würden wir bei jedem Leid nicht mehr fragen, warum, sondern wir würden sagen, Herr, wenn du der Erste bist, der leidet, dann hilf uns, dass wir endlich aufhören, dieses Gesetz zu brechen und aus dem Unglauben zum Glauben kommen, damit das Leid Gottes aufhöre. So, ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen. Ursache und Wirkung können nie dasselbe sein. Man könnte aufgrund dessen, was wir gelesen haben, und man könnte aufgrund dessen, was die Menschen so heute alles glauben, in eine schnelle, falsche Richtung kommen. Wenn Gott die Ursache ist und die Energiequelle, dann ist das, was aus ihm herauskommt, Wirkung. Nicht er. So, er gibt aber immer aktiv die Liebe oder die Energie, die Mittel, zum Beispiel Zeit, Temperatur, alles, was er gibt für sein Universum, muss das Element selbst aufnehmen und weitergeben. Die Wirkung beginnt, wenn es Gott verlässt. Das heißt, Gottes Kraft, das, was er tut über seine Gesetze, ist nicht er. Es ist nur das Produkt, was er hergestellt hat. Die Wirkung, die Liebe, ist eine Wirkung. Deshalb alles, was entsteht aus dieser Kraft, was jedes Element aufnimmt, um weiterzugeben, bis zum Endprodukt, zur Frucht, ist Wirkung. Und die kommt dann wieder zu ihm zurück. Ich muss an unseren Körper denken und an die Verbindung zwischen Körper und Geist. Alles entspringt aus dem Herzen unseres Geistes und geht durch den Kreislauf des Körpers und kommt wieder zurück zum Herzen, wo der Geist den Impuls gibt, dort kommt auch es wieder zurück. So ist Gott an sein Universum angebunden. Er wirkt aktiv. Würde er aufhören, aktiv zu wirken, würde das, was wir heute Energie nennen, alles zusammenfallen. Weil wir wissen, dass die Elemente alle mit Energie vollgeladen sind. Und diese Energie kommt von Gott. Aber es ist wichtig zu verstehen, er ist nicht die Energie, so wie heute viele Menschen und wie der Böse möchte, dass wir das verstehen. So, die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, weil er die Liebe herstellt. Aber wir können nicht sagen, die Liebe ist Gott. Die Liebe ist nicht Gott. Sie ist nur ein Mittel, das wir verwenden. Wenn wir lieben, verwenden wir nicht Gott. Wenn ich Sauerstoff einatme und weitergebe, verwende ich doch nicht Gott. Ich verwende nur ein Mittel, das Gott hergestellt hat. Gott macht die Energie, aber die Energie ist nicht Gott. Gott macht die Zeit, aber die Zeit ist nicht Gott. Gott macht das Universum, aber das Universum ist nicht Gott. So, ich möchte, dass wir das klar und deutlich unterscheiden. Dass wir verstehen, dass Gott aktiv wirkt, ist eine Folge. Gott ist die Ursache. Alles, was aus ihm herauskommt, ist Wirkung. Und er muss dieses ganze Universum, so wie unser Geist, alle Funktionen, die unseres Körpers steuert. Und wenn die zwei sich trennen, Körper und Geist, gibt es kein Leben mehr. So ähnlich muss Gott dieses ganze Universum steuern, unter seiner Fürsorge. Jedem Element seinen Teil geben im großen Kreislauf der Handlung, ich muss nehmen, um zu geben. So kommen wir zurück, um den Menschen zu verstehen. Der Mensch und die Engel haben etwas gemeinsam. Der Engel ist ein Geist und der Mensch hat einen Geist. Und sie brauchen Liebe. Und diese Liebe ist ein Mittel, das sie von Gott durch Vertrauen nehmen. Aber da die Liebe Gottes Kraft ist, ist sein Wirken durch diese Liebe. Und wir nehmen sie. Und jede Aktion des Menschen entsteht aus Vertrauen. Jeder Gedanke beginnt mit Vertrauen. Und aus den Gedanken kommen Taten. So, des Menschen großes Problem ist, wem ich vertraue. Und jetzt schauen wir uns die Familie an. Die Quelle, die Identität bestimmt die Quelle des Vertrauens. So, hier ist der Mensch. Er ist ein Geschöpf Gottes, das ist das wahre Auge. Er muss vertrauen, weil er ist abhängig. Er muss Gottes Liebe selber nehmen und sie umsetzen. In seinem Umsatz liegt nicht die Kraft. Die Kraft liegt in der Liebe Gottes, nicht in seinem Umsatz. Ich hoffe doch, dass wir merken, wenn wir essen und trinken, liegt die Kraft nicht im Essen und Trinken, sondern in dem, was wir essen und was wir trinken. So holt sich der Mensch durch Vertrauen von Gott seine Liebe. Das ist die vom Gesetz vorgegebene Bindung. Und aus dieser Bindung entstehen dann alle Entscheidungen. Und alle sind frei und richtig, wenn die Identität, ich bin ein Geschöpf, stimmt. Aber als der Mensch sich von Gott entfernte, weil er wollte ein Gott werden, veränderte sich das Auge. Und nun ist er in einer falschen Bindung, was Sünde ist. Diese nicht gesetzliche Bindung ist die Sünde. Deshalb haben wir ja auch in unserem Merkvers, in der Betrachtung, diesen fantastischen Vers aus dem Hebräer Kapitel 12, wo es darum geht, um diese Bindung. Er sagt hier ab Vers 1, darum auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, mehr Einzahl, so uns immer anklebt und träge macht und lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenkt an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden, über dem Kämpfen wider die Sünde. So, Kapitel 11 spricht über die Menschen des Glaubens. Die vom Gesetz vorgegebene Bindung ist das Vertrauen auf Gott. Die vom Gesetz gebrochene Bindung ist das Vertrauen auf Menschen. Das ist die Sünde. Und Christus kam und lebte im Vertrauen auf Gott. Und tötete am Kreuz die falsche Identität und gibt uns ein Erbe, seinen Glauben, damit wir durch seinen Glauben aus der falschen, nicht gesetzlichen Bindung wegkommen, ihr widerstehen und uns in ihn hineinpflanzen sozusagen, um dann freie Wesen wieder zu werden, wie am Anfang. So, das ist Erlösung. Die Quelle des Vertrauens muss sich wechseln. Und das ist unser Heiland, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, er hatte ein Vertrauen, das ihn nichts wegreißen konnte aus der Beziehung zum Vater. Nun, wir leben von Geburt an in der falschen Bindung, weil wir die falsche Natur haben. Und solange dieses falsche Auge existiert, kann man nicht Gott vertrauen. Deshalb muss dieses Auge getötet werden. Es muss weg. Wir müssen die Sünde, den Betrug sehen, der uns zur falschen Bindung zwängt, sodass wir wieder das Vertrauen zu Gott haben können. So in der Familie kann man das am besten üben. Eine gläubige Familie nimmt von Gott. Das ist nur durch Vertrauen möglich, weil ein Geist kann nur durch Vertrauen nehmen. Er nimmt die Liebe Gottes in der Beziehung zu Gott, weil die Liebe eine Beziehung mit Gott voraussetzt. Auch wenn die Liebe ein Mittel ist, ist sie nicht ohne Beziehung zu Gott von ihm nehmbar. Es braucht eine Beziehung. Aber die zwei vereinen sich nicht, um für sich selbst da zu sein, weil niemand ist im Universum für sich selbst da, sondern sie vereinen sich, um doppelt zu geben. Das heißt, sie vereinen sich, um zu geben. Das ist eine gläubige Familie. Sie leben miteinander zum Erfüllen ihres Schöpfungszweckes. Jedes Individuum bleibt geistig in der Familie voneinander unabhängig, weil sie nehmen von Gott und vereinen sich, dass sie diese Liebe, die sie von Gott nehmen, gemeinsam umsetzen zu dem Zweck, der sie Gott geschaffen hat. Was ist eine ungläubige Familie? Eine ungläubige Familie ist getrennt von Gott. Sie vertrauen dem anderen. So vertraut der Mann der Frau und die Frau vertraut dem Mann. Sie vereinen sich nicht, um zu geben, sondern voneinander zu nehmen. Das ist Vertrauen. Das ist die Sünde, dass man einem Menschen vertraut. Das ist das, was Gott schon immer durch die ganzen Schriften gezeigt hat. Wem hatte David vertraut? Wem vertrauen die Menschen, wenn sie Falsches tun? Hier ist Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnet. Das ist die Sünde. Jedes Individuum wird geistig voneinander abhängig, leben voneinander für sich selbst, nach dem Irrtum geben, um zu bekommen. Und wenn sie Kinder haben, dann vertrauen die Kinder den Eltern, das ist am Anfang physiologisch, aber dass die Mutter den Kindern vertraut und der Vater den Kindern vertraut, ist nicht physiologisch. Jeder nimmt von jedem, leben aber in dem Irrtum. Sie denken, sie geben, um etwas zu bekommen. Das ist eine katastrophale Konstellation. Deshalb steht es hier, der Mensch muss es ändern. Aber diese Änderung ist nur über die Änderung der Identität möglich. Der erste Adam, die falsche Identität, die Lüge über uns selbst, dass wir selbst Gott sind, muss erkannt und beseitigt werden. Und anstelle muss eine zweite Identität, eine neue Identität kommen, die Wahrheit über uns selbst. So spricht der Herr. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich noch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ja, das Herz ist das, der Punkt, die Identität, die uns in die falsche Richtung führt. Deshalb brauchen wir eine Umwandlung unserer Identität. Erst dann werden wir gläubige Individuen und gläubige Familien. Mögen wir das durch Gottes Gnade verstehen. Mögen wir verstehen, wie wir die Kraft Gottes nehmen können, den Glauben Jesu nehmen und anwenden in unserem Leben. Er hat ihn uns für uns ja schon gemacht, aber er kann ihn nicht für uns anwenden. Wir müssen es als Individuum tun. Und wenn wir es tun, so werden wir frei werden und werden Gott dienen können. Und bis wir dahin kommen, hat er uns in seiner Schule, in Hebräer 12, lest euch durch das Kapitel, dort ist er, der uns hilft, durch die Umstände, durch die Züchtigung, uns zu zeigen, wo wir falsch liegen, damit wir es ablegen, damit wir es loslassen, die Lüge, die wir als Wahrheit halten und die Wahrheit annehmen. Und sie wird uns freimachen. Amen.